Dann begrüße ich Sie recht herzlich zu der nächsten Vorlesung Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Gestern hatten wir Graphen kennengelernt als ein einfaches Hilfsmittel, um mit Netzwerken in den verschiedenen Variationen umzugehen. Und wir hatten uns Datenstrukturen überlegt, wie wir Graphen im Rechner repräsentieren können, und hatten dann angefangen, mit Graphen zu arbeiten. Und eine wichtige Operation, die man auf Graphen offensichtlich gerne macht, ist, ihn sich anzuschauen. Das heißt, alle Knoten des Graphen in irgendeiner systematischen Weise zu durchmustern. Und die erste Strategie der Durchmusterung der Knoten eines Graphen, das war die Breitensuche, die wir das letzte Mal ausführlich behandelt hatten. Breitensuche konnten wir dann sinnvoll einsetzen, um kürzeste Wege zu bestimmen, Single Source, Shortest Path, wobei wir als die Länge eines Weges einfach die Anzahl der Kanten auf diesem Weg betrachtet haben. Breitensuche ist nicht die einzige Art und Weise, einen Graphen zu durchmustern. Tiefensuche ist die andere populäre und äußerst nützliche Strategie. Wollen wir uns anschauen, hier in dieser kleinen Visualisierung, wie die tiefe Suche vor sich geht. Wir starten wieder von irgendeiner Wurzel, das ist diesem roten Knoten S. Und dann folgen wir einer Kante, in diesem Falle hier der unteren Kante, die zu dem der neue Knoten, den wir dabei erreichen, den habe ich hier rot gemacht. Das ist sozusagen derjenige Knoten, unter dem auf dem der aktuelle Fokus liegt. Orange sind markiert diejenigen Knoten, die ich schon besucht habe, aber die noch nicht abschließend behandelt sind. Bei diesen orangenen Knoten könnte es möglicherweise noch weitere ausgehende Kanten geben, die ich noch nicht betrachtet habe. Und die hellblauen Knoten, das sind diejenigen, die ich noch überhaupt gar nicht besucht habe. Ausgehend von dem roten Knoten, okay, der hat wieder mehrere ausgehende Kanten. Und dann nehme ich eine davon, zum Beispiel die untere, um wieder einen Knoten zu erreichen, den ich bisher noch nicht besucht habe. Der wird rot, weil dort liegt dann mein Fokus. Der Knoten, von dem ich weggelaufen bin, wird orange, weil ich den noch nicht abschließend behandelt habe. Und so mache ich weiter. Da komme ich dann von diesen erlaufe ich diese, ne, laufe ich oder laufe ich nicht, dann laufe ich diese Kante entlang und komme dann bei diesem Knoten raus. Wieder der Ausgangsknoten wird orange, der neue Knoten wird rot. Der rote Knoten, ja, dieser Knoten hat aktuell nur eine ausgehende Kante in diese Richtung. Und wenn ich den gehe, komme ich dann bei diesem Knoten an, der hier rot wird. Und ich habe jetzt vier Knoten, die ich schon mal angefangen habe zu bearbeiten, die aber noch in Bearbeitung sind und nicht fertig sind. Von diesem im nächsten Schritt kann ich dann weitergehen, zum Beispiel von hierhin zu diesem Knoten, der jetzt rot ist. Dieser rote Knoten hat keine weiteren ausgehenden Kanten. Das heißt, mit dem bin ich jetzt fertig und dann kehre ich zu dem Knoten zurück, von dem ich hergekommen bin, und mache dort weiter. Ja, also jetzt gehe ich von diesem roten Knoten, dem Knoten, der vorher da ist, kehre ich zurück zu dem Knoten, wo ich hergekommen bin, der vorher orange war, der wird jetzt rot, weil ich den sozusagen weiter bearbeite. Und der Knoten, wo ich beschlossen habe, da geht's nicht mehr weiter, da bin ich fertig, der ist jetzt hier als tiefblau markiert. Ja, der ist tiefblau. Ich bin wie bei dem Knoten davor und suche dort weitere ausgehende Kanten. Da gibt's eine, nämlich diese hier. Die laufe ich entlang und komme dann, habe dann meinen Fokus hier hinten. Hier hinten bei diesem Knoten. Und von dort aus kann ich wieder eine ausgehende Kante, gibt's eine ausgehende Kante, die kann ich laufen und stelle ich fest, oh, da komme ich zu einem Knoten, den habe ich schon mal besucht. Und weil ich ihn schon mal besucht habe, brauche ich den nicht nochmal zu besuchen, deswegen bin ich dann damit auch fertig. Damit ist dieser rote Knoten, kann ich dort nichts mehr tun, läuft deshalb blau an und ich kehre zu dem Knoten zurück, von dem ich hergekommen bin, und mache dort weiter. Ja? Und jetzt ist hier wieder der Fokus auf diesem Knoten. Beide ausgehenden Kanten sind abschließend behandelt. Da kann ich nichts mehr machen. Also läuft der jetzt auch blau an. Und ich kehre zu dem Knoten zurück, wo ich hergekommen bin. Das heißt diesem hier. Ja, jetzt bin ich bei diesem Knoten. Da gibt es auch wieder keinen ausgehenden Kante zu irgendeinem Knoten, den ich noch nicht behandelt habe. Deswegen läuft der jetzt auch blau an und ich kehre wieder zu dem Knoten zurück, wo ich hergekommen bin. Das heißt in diesem Fall diesem hier. Und auch da passiert erst, der ist auch damit fertig und blau angelaufen. Ich kehre ich zu diesem Knoten zurück. Da gibt's auch keine weitere Kante, die ich behandeln muss. Und dann komme ich zu diesem Knoten, zu dem Startknoten. Und am Startknoten gibt's jetzt noch eine weitere Kante, die ich bisher nicht betrachtet habe. Und die laufe ich dann weiter. Und damit verschiebt sich dann der Fokus hierhin. Und der Startknoten wird wieder orange. Und dann wandere ich hier weiter. Dann wandere ich hier weiter bis zu diesem Knoten. Und noch einen Schritt weiter hierhin und von dort aus, bis ich dann wieder eine Kante finde oder einen Knoten finde, wo alle ausgehenden Kanten zu Knoten gehen, die ich bereits behandelt habe in irgendeiner Weise, hier in diesem Falle zu diesem Knoten, den ich sogar schon abschließend behandelt habe. Und deshalb bin ich jetzt an dieser Stelle fertig. Ich kehre zu meinem in diese Richtung komme ich zu einem anderen Knoten, den ich ebenfalls schon behandelt habe. Oder zumindest angefangen habe zu behandeln. Und deshalb, in diese Richtung komme ich natürlich auch zu einem bereits behandelten Knoten. Und ich kehre dann zu diesem Knoten hier zurück und habe dort noch eine Kante, die ich nicht traversiert habe. Die laufe ich entlang und komme dann zu diesem hier, der ebenfalls nur Nachfolger hat, die bereits irgendwie behandelt worden sind. Ich bin damit an dieser Stelle auch fertig und komme dann wieder rück den Weg der orangenen Knoten rückwärts bei diesem Knoten an, der jetzt auch abschließend behandelt ist. Der wird deshalb jetzt ebenfalls blau und ich kehre zum Startknoten zurück. Alle ausgehenden Kanten des Startknotens sind damit abgearbeitet und damit ist auch der Startknoten fertig. Okay, kann man sich vorstellen, was da passiert. Wenn wir das als Algorithmus formulieren, dann kommt ein Algorithmus raus, der ungefähr so aussieht. Wobei dieser Algorithmus, da sehen Sie irgendwie so rote Sachen, die mache ich jetzt vielleicht sogar nochmal extra rot, damit die besonders rot sind. Das sind so Platzhalter. Wenn Sie so wollen, sind es abstrakte Methoden, die kann ich hier aufrufen und auf diese Art und Weise kann ich den Algorithmus auf verschiedene Anwendungen anpassen. Ja? Init heißt, ich kann irgendetwas machen ganz am Anfang. Root heißt, ich mache dann noch irgendetwas Spezielles für den Startknoten. Und das Eigentliche ist dann, dass ich dann DFS, okay, dieses ist zwar hier auch orange, aber das ist eine Methode, die hier implementiert wird, indem ich DFS aufrufe für den Startknoten und den Startknoten. Und ansonsten, außer für den Startknoten, rufe ich DFS immer auf für so eine für eine Kante. Ja? Und wenn ich also so einen DFS aufrufe, dann mache ich das vielleicht jetzt hier so, dass ich das hier ist kein, na, das habe ich hier falsch. So, jetzt kann ich es wieder wegwischen und dann nochmal grün malen. Das hier ist keine abstrakte Methode, sondern das ist die Methode, die wir hier implementieren. Hier ist sie. Und dieses DFS aufgerufen für so zwei Knoten. Was macht das? Das interessiert sich vor allen Dingen zuerst einmal für diesen Knoten V. Und für diesen Knoten V macht es Folgende. Es schaut sich alle ausgehenden Kanten an. Das heißt, alle Kanten VW in E die ja, alle Kanten, die den Startknoten V haben, wenn W der Endknoten ist, dann schaue ich mir an, ist der bereits markiert? Wenn der bereits markiert ist, dann kann ich für diese Kante V, W irgendeine Operation ausführen, die dann eben von meiner Anwendung abhängt. Das ist dieses hier. Oder und bin dann ansonsten fertig. Ja. Wenn der Knoten W noch nicht markiert ist, dann werde ich den Fokus von V nach W verlegen. Und das ist der erste Besuch des Knoten W. Und das war, Sie erinnern sich, bei den ersten Besuch eines Knotens, da hatten wir bei der Breitensuche so ein Parent-Dings da gemacht. Das ist gewissermaßen liegt auf einem Baum, der alle Knoten umfasst. Das ist also eine Tree Edge. Das heißt, die Kante V nach W ist eine Ersterreichbarkeitskante. Für solche Kanten kann ich auch eine spezielle Aktion durchführen. Ja? Die ich bei meiner Instrumentierung des Algorithmus dann geeignet zur Verfügung stelle. Okay. Nachdem ich das gemacht habe, fahre ich fort, indem ich halt den Knoten W, den habe ich ja jetzt besucht, der wird deshalb markiert als besucht, damit ich ihn in Zukunft eben nicht wieder besuche und dadurch in Endlosschleifen gerate. Und anschließend, wenn ich damit fertig bin, der Fokus wandert nach W, das heißt, jetzt rufe ich den DFS auf, wieder rekursiv auf, für diese Kante von V nach W. Das ist hier der rekursive Aufruf, den wollte ich grün machen. Und okay, wenn ich jetzt fertig bin, das heißt mit dieser For-Each-Schleife, wenn ich also alle ausgehenden Kanten unseres Knotens V abgearbeitet habe, dann kehre ich von V, dann bin ich fertig, dann kehre ich zu dem Knoten zurück, von dem ich hergekommen bin. Das ist hier in diesem Fall der Knoten U. Und dieses Rückkehren kann dann noch zusätzlich instrumentiert werden mit irgendeiner nützlichen Aktion, die die Anwendung von mir verlangt. Das ist dieser Aufruf der Methode Backtrack UV. Okay? Und dann geht's am Vaterknoten weiter. Und jetzt Sie erinnern sich bei meiner kleinen Animation, wo ich Ihnen die verschiedenen Stadien der Tiefensuche gezeigt habe, da gab es diese ganzen orangen Knoten. Und dann frage ich Sie, wo verwalte ich denn hier die orangen Knoten? Ja, das war ja so eine ganze Liste und die musste ich ja genau darauf achten, dass ich, wenn ein roter Knoten am Ende fertig ist, dass ich zu dem letzten orangen Knoten und so weiter. Das heißt, ich habe da so einen Stack von, die orangenen Knoten bilden sowas wie einen Stack. Wo wird dieser Stack verwaltet eigentlich? Ich sehe ja gar nichts. Ich sehe ja nur eine Funktion und ein for each. Wie bitte nochmal? Aha, das heißt, Sie sagen, diese orangenen Knoten verwalten wir in dem Call-Stack oder in diesem Runtime-Stack der aufgerufenen und noch nicht beendeten Prozeduren. Ja, DFS, genau. Und diejenige Instanz von dieser Prozedur oder Methode DFS, die aktuell arbeitet, das entspricht dem orangenen, dem roten Knoten und diejenigen, die unten drunter sind, und das sind die entsprechen den orangenen Knoten. Okay? Gibt's hier eine Frage? Natürlich ist jetzt die Frage, was machen wir mit diesem Init, Root, Traverse, Non-Tree Edge, Traverse, Tree Edge und diesem Backtrack? Und das hängt natürlich jetzt davon ab, was wir mit Tiefensuche berechnen wollen. Sie erinnern sich gestern, wenn Sie das jetzt vergleichen mit der Breitensuche, da gab es auch zwei Standardsachen, die wir bei einer Breitensuche sinnvollerweise immer irgendwie berechnen können. Das eine war der Abstand von dem Startknoten und das andere war dieser Parent Link. Den Parent-Link, den könnten wir hier auch verwalten. Das mache ich jetzt mal gerade nicht, aber dann gibt es zwei andere Dinge anstelle dieser Distanz, die man bei der Tiefensuche verwalten kann, und das sind die DFS-Nummern. Das sind diese hier, und die Finish Numbers, das sind diese hier. Und intuitiv, was ist das? Die DFS-Nummer ist, ich zähle einfach durch, den wievielten Knoten ich denn jetzt besuche. Ja, also dann am Anfang die Wurzel kriegt dann die Nummer 1, und wenn ich dann die erste Kante entlang gehe, den Knoten, den ich dann sehe, der kriegt die Nummer 2, und den nächsten, den ich besuche, der kriegt die Nummer 3 und so weiter. Das ist die DFS-Nummer. Und Finish, da zähle ich, wann ich mit einem Knoten fertig werde. Sobald also ein Knoten blau anläuft, wird der Zähler um 1 erhöht. Und dann ist, welcher Knoten kriegt dann kriegt die größte Finish Number? Wie bitte? Der erste, genau. Der, mit dem wir das aufrufen, weil das ist der letzte, mit dem ich fertig bin. Und das heißt, der kriegt deshalb die Finish Number, wenn ich Endknoten habe. Genau. Okay. Während die DFS-Nummer des Startknotens 1 ist. Gut. Und jetzt, um diese Nummern zu berechnen, brauchen wir erst einmal so eine Hilfsdatenstruktur. Ist natürlich super simpel. Das heißt, wir brauchen zwei globale Zähler, nämlich diesen DFS-Zähler und diesen Finish-Zähler. Die zählen einfach, wie viele Nummern wir schon vergeben haben von der einen Sorte, beziehungsweise von der anderen Sorte. Und wir machen das so, dass wir diese Zähler enthalten immer die nächste Nummer, die wir vergeben wollen. Und in dem Moment, wo wir sie vergeben, können wir den Zähler um 1 erhöhen. Okay, und das heißt, am Anfang werden wir deshalb als Initialisierung des Algorithmus, werden wir deshalb sowohl diesen DFS-Zähler wie den Finish-Zähler auf 1 setzen. Und wenn wir dann, was macht dann Root? Ja, das rufen wir auch für den Startknoten. Und dann sagen wir, die DFS-Nummer des Startknoten, das ist gerade gleich diesem DFS-Count. Also wir könnten auch einfach sagen, es ist gleich 1. Aber das gilt gleich 1 natürlich nur, wenn wir für denselben Graphen das nur einmal aufrufen. Es könnte sein, dass wir durch das DFS nur einen Teil des Graphen abarbeiten, und dann gibt es noch andere Knoten, die wir nicht besucht haben. Und dann ist es sinnvoll, sozusagen nicht immer jedes Mal wieder mit 1 anzufangen, sondern fortlaufend zu nummerieren. Das heißt, ich rufe dann für den nächsten Knoten, den ich noch nicht abgelaufen habe, halt dann wieder dieses DFS auf, und dann entsprechend mit dem Root für den nächsten Knoten, mit dem ich dann da loslaufe, und der kriegt dann den aktuellen Zählerstand. Also deswegen ruft man hier dieses DFS, bei Root setzt man dieses DFS namen S nicht kategorisch immer auf 1, sondern immer auf den aktuellen Zählerstand. Okay? Und nachdem man diesen Zähler vergeben hat, dann erhöht man den Zähler. Damit das nächste Mal beim Vergeben eine neue Nummer zur Verfügung steht. Okay? So, dann Traverse Tree Edge. Wir besuchen also wir wandern von V nach W, und W wird das erste Mal besucht. Was machen wir da? Naja, in dem Fall müssen wir kriegt das W eine neue DFS-Nummer, und wieder muss der DFS-Zähler erhöht werden. Okay? Wenn wir eine Non-Tree Edge traversieren, wir kommen von einem Knoten zu einem, den wir schon besucht hatten, dann machen wir gar nichts. Ja, da werden die Zählerstände nicht verändert, deswegen wird hier gar nichts gemacht. Das ist natürlich unsere liebste Methode. Und beim Backtracking sind wir mit dem Knoten V fertig und kehren zu dem Knoten U zurück. Okay, wenn wir mit dem Knoten V fertig sind, dann heißt das, dass wir das Finish von dem V jetzt setzen können. Und das Finish von dem V, die Finish-Nummer von dem V ist dann halt gerade das, was unser Finish-Zähler zur Verfügung stellt. Und dann müssen wir den Zähler weiterschalten für den nächsten Knoten. Und Sie sehen hier jetzt diese kleinen, die Instrumentierung war hier eine ganz einfache. Und damit kriegen wir dann, mehr brauchen wir nicht zu tun. Gibt es hier eine Frage? Wie bitte? Das kommt jetzt gleich. Jetzt haben wir diese tollen Zählerstände. Ja, was machen wir? Was zum Teufel sollen wir mit diesen Zählerstellen mit diesen Zahlen anfangen? Okay, also hier erstmal, um die Spannung noch ein bisschen hochzuhalten, erstmal hier ein Beispiel, was da für Zähler, was da rauskommt. Also hier zum Beispiel sehen wir, wenn wir das versuchen wollen nachzuvollziehen, mit Rot wollte ich das eigentlich machen, hier Rot. Also mit der 1, das ist die DFS-Nummer von dem Startknoten, dann wandern wir hier hin, da kommt hier die DFS-Nummer 2, 3, 4, 5, 6 zustande und erst dann haben wir einen Knoten, sind wir beim Knoten angekommen, der fertig ist. Also da gibt es keine ausgehenden Kanten, deswegen wird jetzt hier erstmals das Finish gesetzt. Und dann kehren wir hier zu diesem Knoten hier zurück und dort müssen wir noch eine weitere Kante gehen. Hier, da kommen wir zu diesem Knoten, der jetzt die DFS Nummer 7 kriegt. Dieser Zähler läuft ja immer weiter. Die ausgehenden Kanten davon die ausgehende Kante davon geht zu einem, der bereits besucht ist. Deswegen wird jetzt hier für diesen Knoten dann der ist damit auch fertig und deswegen wird die Finish Number 2 vergeben und so weiter. Ja, und Sie sehen, der letzte Knoten, so wie wir das vorhergesagt hatten, der mit der größten Finish-Number, das ist der Startknoten. Okay, damit wir natürlich, um zu wissen, was wir von der DFS-Nummerierung und von dieser Finish-Nummerierungen, was wir daraus für Informationen ableiten können, lohnt es sich zumindest noch mal ein klein bisschen anzugucken, was da für Eigenschaften beobachtet werden können. Also das erste ist eine ganz banale, einfache Eigenschaft, dass die orangenen Knoten, beziehungsweise die in dem Rekursionsstack liegen, die sind bezüglich ihrer DFS-Nummern aufsteigend sortiert. Das ist schon mal etwas. Also das, warum? Naja, ich meine, die unteren Knoten habe ich vorher besucht und von dort aus besuche ich einen weiteren Knoten und alle, die ich schon besucht und noch nicht fertig habe, die liegen ja in diesem Stack und das heißt, die haben immer größere DFS-Nummern und diejenigen, die im Stack sind, die haben zu dem Zeitpunkt noch keine Finish-Number. Okay, und Und dann wieder können wir bezüglich so einer DFS-Durchsuchung das Graphen verschiedene Arten von Kanten unterscheiden. Also zuerst einmal gibt es diese Baumkanten. Das sind die Kanten, die von einem Knoten von diesem Knoten zu Nachbarn gehen, wenn diese Nachbarn das erste Mal besucht werden, ausgehend von diesem Knoten. Ja, diese erstmaligen Besuche vermerke die Kanten, über die ich einen Knoten erstmals erreiche, das ist so eine Baumkante. Und ich meine, wenn ich da Baumkante schreibe, habe ich damit natürlich implizit nahegelegt, dass sie tatsächlich alle diese Kanten zusammen einen Baum bilden. Warum dieser erstmaligen Besuche, weil die erstmaligen Besuche sind, gibt es halt zu diesem Knoten niemals eine andere Kante, gibt es in jedem Knoten immer nur eine eingehende Kante, weil jeder Knoten natürlich nur einmal zum ersten Mal besucht werden kann. Ja, und wenn ich einen Teilgraphen habe, wo jeder Knoten nur genau, bis auf die Wurzel, genau nur einmal ein In-Degree 1 hat, dann ist das immer ein Baum. Okay, also das sind diese Baumkanten, die sind schon mal ganz wichtig. Das zweite, es könnte natürlich sein, dass ich später, wie hier in diesem Knoten hier, eine Kante entlang laufe und damit einen Knoten erreiche, der auch im Baum liegt, aber so zu dem es also einen Weg gibt von meinem gegenwärtigen Knoten, aber der Weg ist eben, war schon vorher da oder was, enthält schon mehrere Kanten, ja. Und dann hat man eine Vorwärtskante. Eine andere Möglichkeit ist, dass man eine Rückwärtskante hat. Das wäre zum Beispiel diese hier. Mache ich mal in blau vielleicht. Die geht zu einem Knoten, auch in demselben, im Baum, aber der nicht in der, nach vorne liegt, sondern der nach hinten, der sozusagen näher an der Wurzel liegt. Und schließlich gibt es noch Kanten, die mit dem Baum überhaupt nichts zu tun haben, die sozusagen von einem Ast des Baums in den anderen gehen. Die gehen so quer, das sind diese Kreuzkanten. Okay, und jetzt damit nähern wir uns schon der Frage, was wir denn mit diesen DFS-Nummern und den finnischen Nummern anfangen können. Das erste, ganz Banale, was wir damit anfangen können, ist, wir können damit die verschiedenen Arten von Kanten unterscheiden. Ja, also zum Beispiel können wir, oder was heißt nicht zum Beispiel, das wollen wir genau überprüfen. Also wenn wir eine Baum- oder eine Vorwärtskante haben, dann ist es so, also die Kante, die wir betrachten, geht von V nach W. Ist das ein Hund da hinten oder was? Entschuldigung, ich wollte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es hört sich für mich so ein bisschen an. Es sei denn, jemand ist, es könnte auch sein, dass Sie schwer krank sind. Das tut mir leid, wenn ich Sie, also wollte ich nicht. Also, wir haben eine Kante von V nach W und wenn das eine Baum- oder Vorwärtskante ist, dann heißt das natürlich, dass die DFS-Nummer von dem V kleiner ist als die von dem W, weil das W ja später in den Baum kommt. Und das andere ist aber, dass verhält es sich gerade umgekehrt. Was später im Baum ist, das muss ja zuerst mal abgearbeitet sein, bevor ich bei meinem weiter unten im Baum weitermachen kann. Das heißt, die Finishnummer von dem V ist deshalb größer als die Finishnummer von dem W. Und bei einer Rückwärtskante ist es halt gerade umgekehrt. Bei einer Rückwärtskante, dann ist natürlich, sind die Rollen von V und W vertauscht. Deswegen, wenn da eben gerade zweimal Ja stand, dann muss da jetzt zweimal Nein stehen. Und bei Kreuzkanten, wie sieht es da aus? Naja, da ist die DFS-Nummer von dem, das heißt, das geht ja von einem späteren Zweig zu einem, den ich früher schon gehabt habe. Ja, das heißt, die DFS-Nummer von dem V ist größer als die DFS-Nummer von dem W. Ja, weil ich ja später das V besuche. Okay, deswegen ist es nicht der Fall, dass die DFS-Nummer von V kleiner als die von dem W ist. Und bei der Finish Number, wie sieht es da aus? Naja, ich komme ja in diesen anderen Zweig überhaupt nur, wenn der eine Zweig schon zu Ende ist. Das heißt, die Finish Number von dem V ist größer als die Finish Number von dem W. Ja, das heißt, das ist ein Ja. Und jetzt sehen Sie hier, okay, da habe ich jetzt irgendwelche Ja's und Neins reingeschrieben, was hilft mir das? Jetzt kann man sie unterscheiden, genau. Die DFS-Nummer alleine reicht nicht, ja, weil es gibt zum Beispiel Kreuz- und Rückwärtskanten, die haben beide ein Nein. Und die Finish-Nummern reichen auch nicht, weil die Baum- und die Kreuzkanten beide ein Ja haben. Aber beide Informationen zusammengenommen können, erlaubt uns für jede Kante zu sagen, welche Sorte Kante es ist. Okay, das ist die Hauptmessage. Und was hilft uns das? Naja, das hilft uns zum Beispiel, wenn wir nachweisen wollen, dass es bei unserer DFS-Durchsuchung, dass wir auf keine Rückwärtskanten gestoßen sind. Ja, wenn wir auf keine Rückwärtskanten gestoßen sind, das heißt, wie können wir das am einfachsten überprüfen, dass es keine Rückwärtskanten gibt? Naja, das sehen wir ja hier, wir brauchen eigentlich nur, wir könnten jetzt DFS-Nummer und Finish-Nummer betrachten, aber in Wirklichkeit reicht es, die Finish-Nummern zu betrachten. ja, mit Hilfe, weil die Rückwärtskanten die einzigen Kanten sind, bei denen das Finish von dem V größer ist als das Finish von dem W. Und jetzt frage ich Sie, was hilft es, wenn es ein Graph keine, was nützt mir das, dass ein Graph keine Rückwärtskanten hat? Dann gibt's keine Kreise. Genau. Ja, das heißt, wenn unser, angenommen, wir wollen für einen Graphen zeigen, dass er azyklisch ist, das heißt, dass er keine Kreise enthält, dann reicht es, nachzuweisen, dass bei einer DFS-Durchsuchung keine Rückwärtskanten aufgetreten sind. Damit dass das tatsächlich korrekt ist, ist jetzt hier in so ein Lemma gegossen, weil natürlich ist es intuitiv vielleicht klar, dass wenn es keine Rückwärtskanten gibt, dass es dann auch keine Kreise gibt. Man sollte sich davon doch noch einmal systematisch überzeugen und jedenfalls diese Erkenntnis hier in irgendeiner Weise festhalten. Deswegen steht da hier so ein Lemma. Also, und das besagt, dass eben drei Aussagen äquivalent sind. Ein Graph hat keine Kreise. Ein DFS-Durchlauf. Es gibt jeder DFS-Durchlauf durch den Graph. Ausgehend von so einem Startknoten, enthält keine Rückwärtskante. Und außerdem, für alle Kanten in dem Graphen gilt, dass dieser DFS-Lauf Finish-Nummern findet, so dass die Finish-Nummer von dem Startknoten immer größer ist als die Finish-Nummer von dem Endknoten. Und wenn Sie es hier nochmal vergleichen, dies also, die Finish-Nummer von dem Startknoten ist immer größer als der Endknoten. Das heißt, es gibt immer nur Vorwärtskanten oder Kreuzkanten und niemals Rückwärtskanten. Okay, jetzt können wir hier das an diesem Beispiel uns noch einmal versuchen zu überprüfen. Oh, das ist natürlich mühsam, das zu überprüfen. Hier ist jetzt, damit es keine Rückwärtskante gibt, ist hier diese Kante zwischen hier in diese Richtung von links nach rechts gezeichnet und nicht in umgekehrte Richtung. Aber wir sehen zum Beispiel, dass eben jetzt für diese Kante, wenn wir uns die Finish-Nummern anschauen, wir feststellen, dass tatsächlich die Finish-Nummer von dem Startknoten größer ist als die Finish-Nummer von dem Endknoten. Okay, vielleicht ist, da der Beweis nicht so schwer ist, können wir uns locker den Beweis mal anschauen. Also versuchen wir uns erst daran an der Äquivalenz von der Aussagen 2 und 3. Wenn der DFS keine Rückwärtskante hat, naja, dann gibt es eben nur, Vorwärts- und Baumkanten, Vorwärtsbaumkanten und Kreuzkanten und aufgrund unserer Überlegung folgt daraus, dass die Finish-Nummer von V größer als die Finish-Nummer von W ist. Und umgekehrt gilt das dann entsprechend unserer Übersicht auch, weil bei allen anderen, wenn diese Eigenschaft erfüllt ist, dann sind Rückwärtskanten ausgeschlossen. Das ist also offensichtlich leicht. Wichtig ist aber, dass diese Abwesenheit von Rückwärtskanten tatsächlich äquivalent ist dazu, dass der Graph überhaupt keine Kreise hat. Also versuchen wir uns daran, nehmen wir also erstmal an, der DFS hätte eine Rückwärtskante gefunden. Naja, dann gibt es offensichtlich eine Rückwärtskante gefunden, dann gibt es also einen Weg im Baum von dem Knoten V, von dem Knoten W zu dem Knoten V. Und dann gibt es diese Rückwärtskante, das heißt, die ist von V nach W. Und damit habe ich insgesamt einen Kreis gefunden. Also offensichtlich Wenn es eine Rückwärtskante gibt, mindestens eine Rückwärtskante gibt, dann hat, dann kann der Graf kein Deck sein. Und umgekehrt nehmen wir an, der Graf wäre, enthielte einen Kreis. Naja, dann muss, und ich schaue mir diesen Kreis an, dann enthält er eine Reihe von Baumkanten und irgendwann mal muss er eine Rückwärtskante enthalten. Weil wenn er nämlich keine Rückwärtskante enthalten würde, dann dann ergibt sich ein Widerspruch, weil es gibt ja hier einen Knoten, der gewissermaßen zweimal auftaucht, nämlich einmal als Startknoten und einmal als Endknoten von einer Kante. Okay, und daraus folgt, damit haben wir eine erste, es gibt noch andere Möglichkeiten, aber eine erste Möglichkeit gefunden, nachzuweisen, dass ein Graph ein DAG ist, in dem es nämlich keine Rückwärtskante gibt. Jetzt haben wir hier noch dieses, die uns eine kleine Einschränkung. Wir starten an einem Startknoten. Jetzt könnte es aber sein, dass wir irgendwie so einen komplizierten Graphen haben. Vielleicht mache ich da jetzt irgendwie mal ein kleines Bildchen. Wo ist jetzt hier mein toller Graph? Also hier habe ich einen. So, und dann habe ich hier noch völlig noch einen weiteren Teilgraphen, der so aussieht. Und jetzt mache ich noch einen weiteren Teilgraph, der so aussieht. Und jetzt starte ich DFS hier von meinem Startknoten S und finde keine Rückwärtskante. Und dann habe ich natürlich noch nichts über den Graphen selber bewiesen, weil es gibt ja dann noch diesen zweiten Teilgraph, diesen hier, den ich überhaupt noch gar nicht besucht habe. Ich muss natürlich also darauf achten, dass ich, nachdem ich von dem Startknoten aus mit DFS einen Teil des Graphen besucht habe, muss ich überprüfen, ob ich alle Knoten in dem Graphen bereits gesehen habe. Und dann den ersten Knoten, den ich noch nicht gesehen habe, für den muss ich dann DFS ein zweites Mal starten. Und dann dort wieder so eine Zusammenhangskomponente durchlaufen und so weiter, bis ich alle Knoten gesehen habe. Und ich darf natürlich für keinen dieser Teilgraphen, die ich auf dieser Weise mir anschaue, in keinem dieser Teilgraphen darf ich eine Rückwärtskante entdecken. Okay? Also rund um dieses DFS, was ich Ihnen gezeigt habe, benötigt man noch so eine Extraschleife, die für jeden Knoten das DFS startet. Und natürlich, ja. Okay. Hier also durch diese Diskussion jetzt im Zusammenhang mit diesen azyklischen Graphen taucht ein Begriff auf, den wir jetzt als nächstes uns nochmal anschauen wollen. Und das ist die Frage des Zusammenhangs in Graphen. Und da gibt es zwei verschiedene Spielarten. Einmal je nachdem, ob die Graphen gerichtet sind oder ungerichtet sind. Und also bei einem ungerichteten Graphen nennt man zusammenhängend, wenn es von jedem Knoten zu jedem Knoten einen Pfad gibt. Und ein maximaler Teilgraph, der zusammenhängend ist, der heißt Zusammenhangskomponente. Und jetzt induzierter Teilgraph deshalb, weil in dem ein Teilgraph, Sie erinnern sich, einen Teilgraph legt man fest, indem man eine Menge von Knoten festlegt. Und dann muss man natürlich alle Kanten, die vielleicht inzident mit diesen Knoten sind, aber die auch inzident mit einem Knoten außerhalb des Teilgraphen sind, die muss man weglassen. Also insofern muss man auch die Kantenmenge entsprechend auf diese ausgewählte Teilmenge von Knoten einschränken. Okay, das ist also ein induzierter Teilgraph und ein maximaler solcher induzierter Teilgraph, der zusammenhängend ist, wo ich also von jedem Knoten zu jedem kommen kann, das ist eine Zusammenhangskomponente. Und jetzt die mithilfe unseres unseres DFS-Algorithmus können wir nun dann entsprechend auch diese Zusammenhangskomponenten bestimmen, indem wir nämlich für einen Knoten erst einmal DFS starten. Dadurch erreichen wir eine Teilmenge von Knoten. Und dann starten wir für den ersten Knoten, dann starten wir DFS für den zweiten Knoten. Und wenn der Knoten Nummer 2 schon besucht ist, dann machen wir nichts. Und so gehen wir weiter durch, bis wir den ersten Knoten finden, der noch nicht besucht ist. Und dort starten wir dann DFS neu und gewinnen dadurch die nächste Zusammenhangskomponente und so weiter, bis wir alle Zusammenhangskomponenten erschöpft haben. Und dabei, bei dieser Art von Vorgehen, müssen wir DFS starten für jeden Knoten. Das sind n mal und besuchen also, ja, das ist, es gibt Kosten n, und zusätzlich müssen wir durchsucht DFS selbst, besucht jede Kante nur einmal oder konstant oft. Das gibt also einen extra Aufwand, der proportional zu m ist, und insgesamt haben wir deshalb etwas, was proportional zu n plus m ist. Das war für DFS, und für BFS lässt sich etwas Ähnliches machen. Okay, das heißt, diese Zusammenhangskomponenten lassen sich effizient ermitteln. Ich schaue immer wieder auf die Uhr. 5 Minuten haben wir noch. Neben dem Begriff Zusammenhang möchte man vielleicht manchmal haben, dass ein Graph kräftiger zusammenhängend ist. Warum sollte irgendwas kräftiger zusammenhängend sein? Naja, stellen Sie sich ein System von Internet-Routern vor, und Internet-Router sind immer wieder heftiges Ziel von Angriffen, und dann könnte es mal sein, dass irgendeiner von diesen Routern zusammenbricht. Und dann sollte vielleicht die E-Mail trotzdem noch bei Ihnen ankommen, und das geht natürlich nur dann, wenn es einen Umweg gibt, der von dem Adressaten zu Ihnen führt und der diesen einen Router eben umgeht. Und insofern würde man bei der Organisation des Internets dafür sorgen, dass das Netz redundant ausgelegt ist oder mehrfach zusammenhängend ist. Ja, wir sagen, der Begriff, den wir hier einführen, das ist der Begriff des K-fach zusammenhängend Seins, und wir sagen, ein Graph ist K-fach zusammenhängend. Naja, er muss mindestens, wenn er mindestens K Knoten hat, weil wenn er weniger ist, dann ist es irgendwie ein bisschen langweilig. Also er muss mehr als K Knoten haben, und wenn wir irgendeine Teilmenge von Knoten rausnehmen, dann kann ich eben immer noch in dem resultierenden Graph immer noch von jedem Knoten zu jedem Knoten hinkommen. Also so, wenn Sie so wollen, es ist das Netz ist dann sicher gegenüber den Zusammenbruch von weniger als K Rechnern. Okay? Das wären also K-fach zusammenhängende Graphen. Und dieser Begriff verallgemeinert den Begriff der normalen zusammenhängenden Graphen in dem Sinne, dass einfach zusammenhängende Graphen im Wesentlichen zusammenhängend sind. Naja, da gibt es hier nur so eine kleine hässliche technische Ausnahme, nämlich der Ein-Knoten-Graph, besonders spannend, dieser Ein-Knoten-Graph ist zusammenhängend offensichtlich, aber er ist nicht einfach zusammenhängend, weil es hier diese zusätzliche Annahme gibt, dass der Graph mindestens mehr als einen Knoten haben muss. Nur dann macht es Sinn, über einfach zusammenhängend zu reden. Während über Zusammenhängen kann man einfach so reden. Okay, damit hätten wir jetzt den Begriff des Knotenzusammenhangs eingeführt, und wir werden dann uns nächste Woche damit beschäftigen, wie wir solche Mehrfachzusammenhangskomponenten in einem Graph identifizieren können. Aber für heute erstmal vielen Dank und ja, wir sehen uns nächste Woche.